Willkommen zu unserem ersten Hörspiel in der programmübergreifenden Reihe vor 50 Jahren. Begonnen haben wir ja mit unserer Auswahl im Jahre 1997, das heißt mit einigen wenigen Produktionen aus dem Jahre 1947. Mittlerweile sind wir im Jahr 1960 angekommen und alle ARD-Anstalten wie auch der damalige RIAS, der Rundfunk der DDR, das österreichische und das Schweizer Hörspiel produzieren zu dieser Zeit fleißig. Deshalb können die ausgewählten Produktionen nur noch im kleinen Rahmen das abbilden, was auf Sendung ging. Es sind Hörspiele, die ausgezeichnet oder kontrovers diskutiert wurden oder auch durch eine besondere Inszenierung und herausragende Schauspieler lohnen, wieder gehört zu werden. Wir beginnen mit einer Produktion des Süddeutschen Rundfunks, der Minotaurus von Dieter Wellershoff, die den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhielt. Das Stück thematisiert eine ungewollte Schwangerschaft und lässt teilhaben an den Gedanken des Mannes, der Frau, zu einer möglichen Abtreibung, die unter den Paragraph 218 fiel, gesetzlich verboten war und strafrechtlich geahndet wurde. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir einen historischen Beitrag zur Preisverleihung und die Dankesrede des Autors.
Der Minotaurus, ein Hörspiel von Dieter Wellershoff.
Hilde, wahrscheinlich will er das Geld vorher haben. Gib es ihm. Wir gehen kein Risiko dabei ein. Hast du Angst? Versuche zu beobachten, wenn du Angst hast. Den ganzen Vorgang. Und auch dich selbst. Wie etwas Objektives. Verstehst du, was ich meine? Es ist eine Technik, mit der man sich helfen kann. Schell zweimal, wenn du zurück bist. Ich bin dann sofort unten. Komm, Hilde, dein Taxi. Denk daran, es ist bald vorbei. Und wenn es nicht gefahrlos wäre, würde ich dich nicht fahren lassen. Also, bis bald. Ich warte in deinem Zimmer. Nach Bergers Höhe, bitte. Also gut, sie ist fort. Und in 2 Stunden wird sie zurückkommen. Und wie ich sie kenne, wird sie nicht viel sagen. Aber auch nicht weinen. Es wird alles mit großer Selbstverständlichkeit geschehen.
Es ist wieder dasselbe Karussell. Amüsierpöbel mit Strohhüten, alle Mann in die Zentrifuge. Schon das 3. Mal in diesem Jahr. Sämtliche angrenzenden Stadtteile halten hier ihren Jahrmarkt ab. Jetzt wird alles glatt gehen. Sie muss sich hinlegen, vielleicht etwas essen, schlafen. Ein Wochenende schlafen und Montag wieder in den Dienst. Daraus wird nichts. Ist ja auch unnötig. Aber ich bin froh, dass sie Pläne macht. Sie klammerte sich geradezu an die Vorstellung, Montag wieder im Dienst zu sein. Meinetwegen, Montag, Dienstag oder Mittwoch. Jedenfalls ist es dann vorbei. Heiß hier. Aber es wird nicht regnen. Und man kann das Fenster nicht öffnen, weil draußen dieser Rummelplatz dröhnt. Es sollte regnen. Bindsteine auf diese. Diese Dings da, würde Hilde sagen, wenn ihr nichts einfiele. Sekundenlange Stromsperre im Gehirn und dann springt Dings da in die Bresche. Haben Sie immer Dings da im Hause? Nein, jederzeit würde es heißen. Jederzeit Dings da. Blödsinn. Also gut, ist ja gut, Blödsinn. Unter dem Milchglashimmel begegnete er einer brennenden Dame. Ah, gut, gut. Parlando. Das Sonderbare im Parlando. Ein modernes Gedicht wird einfach dahingesprochen. Das lautlose Erscheinen der Imagination, ganz überraschend. Aber weiter jetzt, keine Erklärung. Ganz neuer Einsatz, Kamera obscura. Vielleicht erst Tonwechsel, eine andere Sprache, eine... Oh, hypocrite Lecteur. Ja, meinetwegen. Oh, hypocrite Lecteur, old-fashioned Romeo told me something about a burning lady. Absatz. Und jetzt ein Bild real und verblüffend. Im Gedränge... Nein. Inmitten der drängenden Kurgäste wirkt dieser Beamte so abgelebt. Ist das vielsagend oder nichtssagend? Kommt auf den Leser an. Oh, hypocrite Lecteur. Oder warte, ganz anders. Beim Frühstück auf der Terrasse stieg am Mastbaum des Dampfers ein blutroter Wimpel. Gut? Schluss jetzt. Schluss. Sie wird nicht weinen. Sie akzeptierte den Ausdruck. Das Unerwünschte. Also bitte klipp und klar. Das Unerwünschte. Es ist ihr eigener Entschluss. Was ich ihr sagte. Niemand kann dich zwingen, Liebling. Aber deshalb bitte sehr, wenn du erst schwer zu Fuß bist, ist nichts mehr zu machen. Ich fürchtete, dass mit jedem Tag, der verging, ihr Widerstand wüchse. Dass er mit dem Unerwünschten in ihr wüchse. Erst ein Zögern, dann ein Hinauszögern und plötzlich ein wahnsinniges Tier im Nest, das man nicht ansprechen darf. Ein Tier mit gesträubten Federn. Krsch, ins Gesicht, in die Augen, ins Gesicht, in die Augen. Wenn du nur eine Bewegung machst, eine Andeutung, stürzt sich etwas Rasendes auf dich, flügelschlagend, kreischend, die Glocke, die ihre Brut verteidigt. Ja. Vielleicht wäre das eines Tages geschehen. Hinter all ihrer Passivität schien sich etwas zusammenzuziehen, etwas, das man ihr gar nicht zutraute, wenn man sie sah. Aber ich spürte es. Ich redete dagegen an. Ich versuchte, sie an der Oberfläche zu halten. Reden, reden. 8 Wochen lang das Thema beredet. Mein Gesicht war wie aufgeklebt, wenn sie mich ansah. Es war wirklich höchste Zeit. Außerdem, wenn er gesagt hätte, er könne jetzt nichts mehr machen, es sei für diesen Eingriff zu spät. Ich wollte ihr schon einreden, 3 Wochen zu unterschlagen. Aber das hätte sie misstrauisch gemacht. Es wäre falsch gewesen und gemein. Ob ich den gleichen Mut hätte wie sie? Also komm. Frage eines charaktervollen Mannes. Bitte nach Belieben antworten. Bediene dein Selbstgefühl mit Ja. Das ist ein Wort. Wie? Oder sage Nein. Es schmeichelt dir, dass du so zynisch bist mit dir selbst. Ping-Pong, mein Lieber. Denkprozesse. Während sie längst im Taxi sitzt. Sie sah so eingesperrt aus hinter der Scheibe, ganz ohne Zufuhr von Außenwelt. Aber meinerseits mit Worten versehen. Verschicken Sie Ihre Lieben in unseren Spezialkisten mit Schnappschloss, jederzeit dienstbereit. Bergershöhe klebte ich ihr auf die Stirn für den Transporteur. Übrigens ein hübsches Haus. Stammt vom Anfang der 30er Jahre, als sie die Haustüren zitronengelb strichen oder himmelblau, sehr nettes Wohnviertel. Als wir endlich die Adresse hatten und sie hineingingen, um mit ihm zu sprechen, wartete ich am Rondell. Kleiner Springbrunnen, aber abgestellt, Rasen, Blumen, Ziersträucher, Edeltanne und Goldregen, alles tadellos gepflegt. Ganz der Platz für pensionierte Beamte, die wollen alle ihr Baden baden vor der Haustür. Und ich dachte, vielleicht kommt jetzt einer und setzt sich, Verzeihung, erlauben Sie dazu, Summe des Lebens mit Spazierstock und Dackel, und eröffnet das Gespräch mit einem Hinweis auf die beiden Amseln auf der Rasenfläche. Nette Tiere. Aber voriges Jahr in meinem Garten alle Erdbeeren weg. Und dann sah ich sie kommen, mit ihrem etwas latschenden Gang. Und sie ließ wieder die rechte Schulter hängen. Und weiß Gott, ich hatte sie ganz vergessen. So, dass sie jetzt als Erinnerungsbild in der Straße erschien. Verhängnisvoll genau. Dame der 13 Monate, die vergangen sind. Eine isolierte Figur in dieser Straße kommt durch die Straße und jetzt über den Kiesweg am Rondell, und das zieht mich ganz mechanisch wie eine Puppe von meiner Bank hoch, sodass wir uns genau an der Edeltanne treffen. Samstag um 3, sagt sie, er hat kaum Fragen gestellt, 250 Mark. Das ist seltsam. Gewisse Menschen kommen immer wieder auf einen zu und behaupten, man sei der und der, weil man vielleicht auf einer Bank sitzt, auf die man gezeigt hat, ich warte hier. Und kein Zögern, sondern sofort präzise Angaben, 250 Mark, Samstag um 3. Also gut, da bist du. Gut, dann ist es ja gut, dann wird ja alles wieder gut. Und ich hasste sie, weil sie die rechte Schulter hängen ließ. Stumm, verbissen, verzweifelt dachte ich unentwegt an diese Schulter. Sieh dir das an. Nun sieh dir das bitte an. Sieh dir bloß diese Schulter an. Das ist die verdammteste Nachlässigkeit, die ich je erlebt habe. Dabei hat sie gar keinen Grund, nichts, kein Fehler. Wenn es noch ein Fehler wäre. Aber nein, sie lässt sie einfach hängen. Es ist pure Rücksichtslosigkeit gegen mich, weil ich ihr gesagt habe, sie möge bitte darauf achten, zu wiederholten Malen, in aller Höflichkeit und Liebe, jawohl Liebe, wie ich das hasse. Das ist nun die Frau, mit der ich seit 13 Monaten zusammenlebe. Wie ich das hasse. Also gut. Samstag um 3, dachte ich. Samstag um 3. Aber ich weiß nicht, was ich dabei dachte. Samstag um 3. Ekelhaft, wie man herunterkommt. 250 Mark. Ganz hübscher Nebenverdienst. Aber kein Wort, der Mann riskiert was. Sicher ein eminenter Menschenkenner. Muss auf den ersten Blick wissen, woran er ist. Mittelgroß und schwammig, sagte Hilde. Anfang 60 vielleicht, Brillenträger, warme, weiche Hände, richtige Pfötchen, die er in den Kitteltaschen verbirgt. Er macht es zusammen mit seiner Frau. Sagte sie, Pfötchen? Sie hat Anflüge von Überlegenheit. Das wäre also Minotaurus. Ah, gut von mir, gut. Minotaurus. Dick und melancholisch, weil ihm die Opfer das Haus einrennen, sitzt im Geflüster. Der tut's, der hilft, der hat's getan. Ein wachsendes Labyrinth von Geflüster. Und im Zentrum Minotaurus, der seine Pfoten verbirgt. Wie viel sind's pro anno? Wie sehen sie aus in deinem Stuhl und nachher auf deiner Ledercouch? Zeig mal deine Pfoten her. Ich weiß, ja, ich weiß, du bist eine seltene Mischung. Menschenkenner und Menschenfreund, nicht wahr? Also, wie denkst du darüber? Interessierst du dich für Motivationen? Überhaupt nicht mehr, wie? Das Individuelle wiederholt sich. Wieder eine, Samstag um 3, sagst du zu deiner Frau, und sie stellt Pflaumenkuchen auf den Tisch. Bitte setz dich. Es gibt nichts anderes zu lernen als Sachlichkeit. Worüber kann man noch reden, wenn man alt ist? Die Mahlzeiten und die Jahreszeiten, was auf den Tisch kommt und vor dem Fenster steht? Und sonst? Muss nun nicht, wo gut und schön soll geredet werden, des redenden Verstand die wahre Beschaffenheit dessen erkennen, worüber er reden will? Phaedros und Sokrates unter der Platane reden am Ilissos über die Redekunst. Das waren noch Zeiten. Ich sage immer, nichts gegen die Beamten, die unser einem die Geschichte des Denkens vortragen. Student der Philosophie. Aber das macht nichts. In meinem Fall ein langer Umweg zu einem kurzen Satz. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Hast du noch Meinungen, Minotaurus? Haltbare und umgreifende? Als ich 15 war, habe ich nachts zu lesen begonnen. Traumbuch in 12 Bänden und ich kenne noch die Girlande seiner Titel. A bis Bechstein, Bechtel bis Conte, Conti bis Engmäuler, Engobe bis Germanität, Germanium bis Hornbaum, Hornberg bis Korrektiv, Korrektor bis Marunke, Marut bis Oncidium, Onken bis Recherche, Rechnung bis Seefedern, Seefeld bis Traun, Traunsee bis Z, Z. Sinnlos und träumerisch. Ein Zug von Schemen. Eine Kette von Klängen. Ein Kommen und Gehen. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Und die einzig glaubhafte Ordnung, das Alphabet. Ampulle, Ambordan, Amputation. Sie sollten es versuchen. Es sind wundervolle Sequenzen darunter, immer neue. Denn Anfang und Ende stehen ihnen frei. Amrit, Amrita, Amritsa, Amrun. Ein Gebet, nicht wahr? Und bedeutet, der Stein ist der Stein, das Wasser ist das Wasser, der Rauch ist der Rauch. Oder, je suis mystique, et je ne crois à rien. Außerdem, Wesen, die behaupten, nach 10 Uhr abends nicht mehr denken zu können, können es vorher auch nicht. Es muss da doch etwas sein. Behaupten sie. Wo denn? Da. Da, 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 dam, da, da muss etwas sein. Damals kannte ich eine Dame, die war ein Rebhuhn und hielt sich für eine Lerche, wollte aufsteigen, wollte immer was Leichtes, bring mir was Leichtes aus der Leihbücherei. Oh, dies hier kenne ich doch schon. Als ob das nicht gleichgültig wäre. Als ob sie nicht immer dieselbe befummelte Schwarte liest, während er auf Geschäftsreisen ist und wahrscheinlich bei einer anderen Frau. Ach ja, mein Vater. Verschwand die ganze Woche in seinem Bezirk, eine Konfektschachtel zu 5 Mark in seinem Musterkoffer. Ich bewundere die Art, in der er ihr einmal sagte, hast ja den jungen Mimi, und seinen Koffer nahm. Hast ja den Jungen. Zum Benagen, zum Auspressen, zum Aussaugen, zum Nicht-dran-satt-werden. Zum Trost, Prost, hol ich dir was Leichtes aus der Leihbücherei. Ein tapferes Herz, liest sie. Und das Glück wartet auf dich, kleine Erika. Da hätte das Glück was zu tun. Würden Sie, wenn Sie das Glück wären... Na bitte. Sie hat wieder ihre Koliken gehabt. Ich musste ein Telegramm an Tante Fränzchen schicken. Mutter, sehr krank, bitte komme sofort. Ich bin so allein, tapferes Herz. Aber das Glück wartet auf dich. Das Glück sieht wie Valentino aus. Vexierbild, wo ist der schwarze Mann? Siehst du es nicht? Er wirkt im Bezirk. Es ist der Jäger vom Schroffenstein. Er schießt mit der Armbrust. Mit Arm und mit Brust. Aber an deine arme Brust kommt Valentino. Kommt, bitte was Leichtes soll ich ihr vorlesen, bis Tante Fränzchen kommt. Nein, das kann ich nicht. Bitte lass mich doch. Aber da spricht sie schon über, wenn du noch eine Mutter hast. Und wenn ich mal nicht mehr bin, wenn, dann, wenn, dann. Wenn ich mal nicht mehr, dann, wenn du mal nicht mehr, bitte was dann? Sie starb an Kolik. Mir bitte was Leichtes. Aber so kann man sich täuschen. Hörst du mir zu, Minotaurus? Ich würde gern mit dir sprechen. Du jedenfalls bist kein Humorist, denn du willst keine Geschichten hören. Du bist das Ende aller Geschichten. Machen Sie keine Geschichten, sagst du. Ja, und das habe ich auch ihr gesagt. Erzähl keine Geschichten, Hilde. Sei nüchtern wie klares Wasser. Und sie nickte. Also bitte, was heißt das jetzt wieder? Willst du nicht? Oder was willst du eigentlich? 8 Wochen lang das Thema beredet. Mein Mund ist zerfranst vom Reden. Und sie gibt keine Erklärung ab. Also gut, sie geht. Nickt und geht, weil wir kein Geld haben. Weil es ja sein muss. Nein, weil überhaupt nicht sein muss. Verstehst du das? Wie verstehst du dich? Fühlst du dich vielleicht als Träger einer allgemeinen Idee? Welches voluminöse Argument willst du formulieren? Bürger schützt eure Anlagen? Oder die Notwendigkeit an der Strippe des Zufalls? Weil ich am Fenster stand und mich zufällig umdrehte, als du zufällig auf dem Bett lagst, ergibt sich notwendig eine Verlängerungslinie bis zum Großvater, der seinen Enkel wiegt? Und was soll mein Hut dazu sagen, der da am Haken hängt? Eines Abends oder eines Morgens sagt er zu mir, die Welt ist alles, was der Fall. Geh mit mir um die nächste Ecke, wir sehen es uns an. Soll ich dann antworten, das ginge nicht? Denn ich müsse weiter unter der Vorstellung laborieren, laut Familienbuch sei ich der und der? Nimm einmal an, ich hätte das Geld. Was würdest du von mir erwarten? Wie würdest du argumentieren? Versuch mal, mit mir zu argumentieren, Liebling. Versuch mal, es macht Spaß. Versuch mal, gegen mich Recht zu behalten. Denn was uns hochhält, ist der Sportsgeist. Glaubst du mir das? Woran glaubst du? Welches sind deine Voraussetzungen? Beleuchte mal dein Existenzialfeld, deinen Daseinsrahmen, deinen utopischen Horizont, seine Aufforderungscharaktere und Reizgestalten. Dame der Traurigkeit, knips mal das Licht an. Dir schwimmen ja alle Fälle fort. Die Biene zum Beispiel macht 440 Flügelschläge in der Sekunde. Und wozu, glaubst du, sind wir in der Welt? Ich weiß, wir haben es gewusst. Wir haben es eingeatmet. Wir hatten es in den Händen. Also gut, es ist ja gut. Sie fährt jetzt und alles andere ist gleichgültig. Eine zitronengelbe Tür wird geöffnet. Bitte sehr. Sie zerdrückte etwas in ihrer Hand. Was war das? Vermutlich ein Taschentuch.
Sich zusammenziehen, es ganz fest in sich einschließen. Ich brauche nur einen Moment. Und wenn sie dort in der Türe stehen, werde ich nichts mehr spüren. Sie lassen mich warten. 4 Stühle mit steifen Lehnen und eine Bank an der Wand. Und ein Tisch in der Mitte. Ein schwarzer Tisch mit 4 Stühlen und einer Bank an der Wand, damit ich warten kann. Überall warten kann. Bitte sehr, niemand ist da. Mein Mann wurde abberufen. Warten Sie im Wartezimmer, bis er zurückkommt. Sie trug eine graue Strickjacke. Sie ist nach oben gegangen. Er wird ihr gesagt haben, diese Dame, du weißt schon, dieses Fräulein für 3 Uhr, sag ihr, sie soll warten, ich mach das noch hinterher. Hab ich das Geld? Ja. Vielleicht strickt sie? Ja, bestimmt. Etwas Warmes für den Winter. Sie ist gleich wieder nach oben gegangen. Die Nadeln und ein kleines ruckendes Knäuel in ihrem Schoß. Lass sie warten, leg ihr eine Illustrierte hin. Es ist eine Technik, mit der man sich helfen kann. Beobachte, hast du gesagt, weil du noch irgendetwas sagen musstest, weil du es nicht aushieltest, nichts mehr zu sagen. Sie sitzt genau über mir. Das Zimmer über mir. Und das ist ein Tisch. Es ist eine Technik. Es ist ein glatter, schwarzer Tisch. Vielleicht, wenn man aufhört, sich zu bewegen, kann man ein Ding werden. Das hast du wohl gemeint. Weil du nicht aufhören konntest zu reden, musstest du auch das noch sagen. Rühr dich nicht. Betrachte dich als ein Ding. Natürlich hast du recht. Die Art, in der du recht hast. Es handelt sich um eine Verfahrensfrage. Nachher wirst du mich fragen, wie ich mich fühle. Du bringst nichts durcheinander. Wenn man begriffen hat, dass es nur jetzt gibt, jetzt und jetzt und ohne Zusammenhang immer nur jetzt, kann man nichts mehr durcheinander bringen. Jetzt? Was tust du jetzt? Liest du Zeitung? Ein Gesicht, das hinter der Zeitung verschwindet. Bitte, du hast die Bedingungen anerkannt. Man kann sich an nichts erinnern. Nicht an die Qualität eines Schmerzes, nicht an die Qualität einer Lust. Ich meine die Qualität, die genaue Qualität, die bestimmte, die einmalige Qualität. Versuch mal, such mal. War es sauer, war es süß, war es wie ein Guss oder ein Strom oder ein Stich? Die genaue Qualität, wo ist sie? Die gewisse Qualität, die deinen Kopf hin und her schlägt oder dein Gesicht so schön macht. Die Bedingung ist, dass man sich an nichts erinnern kann. Ich habe gedacht, dass du jemand Wirkliches bist. Spare nicht mit dir, hast du gesagt. Ich hasse es, wenn jemand mit sich spart. Und es war schön, dass du es gesagt hast, denn das wollte ich. Wusste ganz genau, dass ich das wollte, wirklich da sein. Und ohne Rest. Aber für dich, was war es, ein Wort? Eine Einleitungsfloskel, an die man sich nicht mehr erinnern kann? Wenn ich jetzt aufstünde und leise die Tür öffnete, da wäre nichts. Ein großer Spiegel und der leere Flur. Ich könnte ohne ein Geräusch bis zum Windfang kommen, bis zur Haustür, und dann wäre es schon vorbei. Es ist doch sicher, dass ich nicht mehr zurück kann, fort müsste, weiter. Ein paar Tage könnte ich Urlaub nehmen. Das Nächste, was zu tun ist, vielleicht zu meiner Schwester fahren. Der Zug kommt abends an. Wir bringen gemeinsam die Kinder zu Bett. Und ich bin Tante Hilde. Ich bringe Geschenke mit. Ich muss mich auf den Bettrand setzen und eine Geschichte erzählen. Heute backe ich, morgen braue ich. Und dann kommt Hans Erich heim und Barbara fliegt ihm entgegen. Hilde ist da. Hallo, schöne Schwägerin, so pflegt er zu sagen. Da muss ich doch gleich mal in den Keller und ein Fläschchen holen. Rot, weiß, Mosel, nah, rein. Oder wenn du das magst, ich habe auch einen sehr schönen Tiroler da. Den ganzen Abend werden sie von ihren Kindern erzählen und Farbfotos aus Spanien zeigen. Sie waren im Frühjahr in Spanien, in Benidorm. Die Bucht mit dem Felsen im Meer, von dem sie eine Karte schickten. Ja, sie waren dort mit dem Wagen. Sie wohnten in einem Motel, ganz wunderbar, direkt am Strand. Du kannst dir vorstellen, wie unsere Süßen das genossen haben. Rolfi war ja noch zu klein für die Reise. Wir gaben ihn zu Lilo, Hans Erichs Schwester. Die hat selbst zwei Kleine und ein großes Haus. Aber hier, Schnick mit Sonnenhut. Und hier, Hans Martin und Hans Erich auf der Luftmatratze, die reinsten Seelöwen. Was sagst du zu deinem Patensohn? Und ich werde etwas sagen. Und sie werden es ergänzen. Und während Hans Erich nachschenkt, werde ich wieder etwas sagen müssen. Und sie werden nicht aufhören, nicht nachlassen, mich zu ersticken mit ihrem lärmenden Glück. Nein, nichts, gar nichts werden sie vergessen. Nicht die sanfte Hand auf meinem Arm, nicht das zärtliche Einverständnis, mit dem sie mich in ihre Mitte nehmen und vor die Betten ihrer Kinder führen. Schau sie dir an, wie sie schlafen, wie friedlich sie daliegen, unsere drei. Nicht nachlassen. Sie können das nicht, sie dulden es nicht. Diese Schwägerin, diese Schwester, es ist zu wunderbar für sie. Ein Genuss. Sie müssen noch darüber sprechen. Was ist mit deiner Schwester, wird er beginnen, wenn sie in ihrem Schlafzimmer sind. Und sie, während sie auf der Bettkante sitzt und die Strümpfe herabrollt. Ich weiß nicht, Hans Erich, es ist schrecklich, nicht wahr? Es muss da jemand sein, der ihr alles verpatzt. Und er, während er sich von oben bis unten sein Hemd aufknöpft, Sie sollte heiraten, einen netten Mann und Kinder haben, wie wir. Und vielleicht ist es das. Und ich will genau das, nur das. Obwohl sie hassenswert sind, borniert, widerwärtig, bis in die tiefste Seele, fühle ich mich arm und ausgesperrt und starre unentwegt auf diese Bühne, wo sie es vormachen, wo sie es zeigen. Und obwohl ich atemlos bin von ihrer Dreistigkeit, presse ich die Nägel ins Fleisch, um nicht zu schreien. Ich will nur das. Warum gehe ich nicht? Warum bin ich hier? Sie halten mich nicht auf. Niemand will mich aufhalten. Niemand hier. Aber ich muss zu dir zurück. Du wartest in unserem Zimmer und ich weiß, was du sagen wirst. Nein. Das weiß ich nicht. Aber es wird derselbe Augenblick sein, der Augenblick, in dem ich dir sagte, dass ich ein Kind bekomme. Und du mich ansahst, mach keinen Witz. Warum haben wir 8 Wochen geredet danach? Damit du Gelegenheit hattest, mir eine elegante Umschreibung anzubieten? Das Unerwünschte? 8 Wochen über das Unerwünschte. Ich weiß nicht, was du sagen wirst, wenn ich jetzt zu dir zurückkomme. Aber ich bin sicher, du wirst etwas finden, dass ich zurückpralle wie vor einer Wand. Vielleicht, ich lasse mich nicht erpressen. Sie sollen kommen, sofort. Sie sollen es wegmachen. Sie sollen es dir zeigen. Du und ich. Dieser kleine Klumpen Blut. Grab es aus. Ich werde nichts fühlen. Und nichts mehr fühlen, wenn ich bei dir bin. Du wirst eine mechanische Geliebte haben. Die Freiheit. Eine mechanische Geliebte. Sie kann sich an nichts erinnern. Jetzt. Jetzt. Vorwärts, rückwärts, immer auf der Stelle. Das haben wir geübt, diesen Tanz auf der Stelle, auf der nichts mehr wächst, festgestampft von dir und deiner mechanischen Geliebten. Vorwärts, rückwärts. Siehst du nicht, so wird es sein. Und vielleicht willst du es. Du musst es ja wollen. Aber ich begreife nicht, warum. Was ist es? Ich suche in dir herum, ohne es zu finden. Das ist wie eine Krankheit, aus der man nicht aufstehen kann. Eine Krankheit wie dieser Traum, dass man aufwacht in einem fremden, verdunkelten Haus und hört hinter den Wänden eine Stimme, die man nicht versteht, aber man weiß. Sie sagt dir unaufhörlich die Lösung, den Weg zum Ausgang und du musst horchen, du musst sie verstanden haben, ehe sie abbricht. Was ist es? Was willst du mir beweisen? Brauchst du Zeit? Wenn ich etwas Wirkliches hätte, ich könnte es tun, wenn ich wüsste, dass du Zeit brauchst. Ich könnte es tun und käme unversehrt zu dir zurück. Nichts könnten sie mir anhaben. Es sind deine Hände und ich will es ihnen geben, damit sie endlich wissen, dass ich da bin. Es ist nur ein Wasserzeichen in der Luft. Es ist nichts. Zeit, die vergeht. Zeit, die niemand braucht. Das ist ein Haselnussstrauch vor dem Fenster. Reglos. Innen im Laub regt sich nichts. Innen im Laub ist ein Zimmer mit 4 Stühlen um einen schwarzen Tisch. Vielleicht begreife ich, wo ich bin. Diesen Ort, an dem wir immer waren. Auf welches Gesicht muss ich mich vorbereiten? Da in der Tür.
Weiß nicht, was sie sich vorstellen wird. Man
Man kann es nicht verhindern. Samstagnachmittag. Ich stand am Fenster und sah in den Hof. Genaues Erinnerungsbild von trocknender Wäsche und Mülltonnen, und gegenüber im vierten Stock stand das Toilettenfenster auf. Dicht oberhalb war auf der Mauer ein großer dunkler Fleck. Ich muss ihn minutenlang angestarrt haben, bevor ich mich umdrehte. Sie lag auf dem Bett, hatte sich hingelegt, weil sie Kopfschmerzen hatte. Samstagnachmittag. Büroschluss. Ladenschluss. Die Gefangenen des Samstagnachmittags. Vielleicht dachte ich das. Vielleicht dachte ich nichts. Ich ging zu ihr. Und weil sie mich missverstand und lass doch sagte, kam ich erst drauf. Oder weil dieser Nachmittag sich nicht bewegte, war das das Einzige, was mir einfiel. Aber ich wusste, dass es falsch war. Ein Missverständnis, in das man plötzlich hineingerät, in Arme, Hände, Haare hinein. Samstagnachmittag, die Gefangenen des Samstagnachmittags. Unmöglich es noch zu sagen, denn jetzt hilft sie mir schon, damit es rasch geht. Ah, und gleichgültig, jetzt rasch, rasch, wie auf abschüssiger Straße. Und dann hörte ich die Sirene. Dicht hinter mir, steigend, schwellend. Aber das ist doch ein Witz, ein unerträgliches Lamento. Ein Witz, eine heulende Spirale um einen dunklen Mittelpunkt. Ich muss aufstehen. Aufstehen und das Fenster schließen, einsteigen und die Türen schließen. Eine Spirale, heulend aus ihrem Mittelpunkt, kreisend, hineinkreisend, schlingend in ihren Mittelpunkt. Leuchtend jetzt. Ein Leuchten innen, das nicht mehr aufhört. Eine Feerie, die sich öffnet und jetzt ein langer, glitzernder, läutender Zug in den Mittelpunkt, der sich weit öffnet als eine Spirale, die kreist und kreist und auslöscht und weiß wird. Und jetzt ist nichts mehr da als dieses atemlose Weiß. Dein Gesicht ist verschwunden aus dem Gesicht neben mir. Liegen bleiben bei diesem ausgetilgten Gesicht. Es wird schwierig sein, sich abzufinden mit der Rückkehr deines Gesichts, mit der Rückkehr in dieses Zimmer. Diesen Samstagnachmittag. Und das weißt du. Und versuchst es mit einem Lächeln. Also gut, da sind wir. Samstagnachmittag. Die Gefangenen des Samstagnachmittags. Ich rauche eine Zigarette und du machst heißes Wasser für den Kaffee. Ja. Richte dein Gesicht her. Wir wollen weitermachen. Sollen wir nach dem Kaffee ins Kino gehen oder soll ich dir auf dem Jahrmarkt eine Papierblume schießen? Ich könnte übrigens auch arbeiten. Ich hätte jetzt Lust, etwas zu arbeiten. Die Dialektik, eine mehrwertige Logik. Aber bitte frag mich nicht. Ach, du lächelst. Du probierst dein Gesicht aus. Ja, das sitzt. Ins Kino also. Sie schien an diesem Tag entschlossen zu sein, ihr ganzes Geld auszugeben. Erst ins Kino, dann, nein, noch nicht nach Hause. Wir gehen irgendwo essen, Forellen. Sie wollte Forellen essen. Gar nicht so einfach, ein Lokal zu finden, wenn man eine fixe Idee hat. Aber schließlich, gut, hier gab es das. Dezenter Kultraum für Feinschmecker, getäfelt, Teppich belegt, kleine Tischlampen, altmodisch, steuer, fast leer. Eine dieser Mischungen aus Menschenverachtung und gutem Benehmen erschien an unserem Tisch. Haben die Herrschaften schon gewählt? Und ehe ich etwas sagen konnte, ganz so, als habe sie einen Einfall, als gäbe sie einer plötzlichen Laune nach, lächelte sie mich an. Oh, ich nehme Forelle. Und du? Offenbar war sie verrückt geworden. Sie sah sich in einer Szene. War junge, verwöhnte Frau bei intimem Abendessen, sie forderte mich zu einer Szene auf Bitte, das konnte sie haben. Oh, Forelle, eine gute Idee, Liebling. Wenn du erlaubst, wenn du mich nicht langweilig findest, schließe ich mich an. Sie saß da, als sei sie geohrfeigt worden. Aber warum lachte sie nicht? Es war albern genug. Sie und ich waren albern. Die Forelle albern und dieses Lokal und dieses leicht schockierte Ungeheuer von einem Ober und mit Sirenengeheul hat es angefangen. Eine riesige Albernheit. Warum lachte sie nicht? Es wäre ein reizender Abend geworden. Aber nein, sie hatte etwas daraus machen wollen, wie sie auch aus mir immer etwas machen will. Sie hatte sich etwas vorgestellt. Diese Vorstellungen, die sie nicht aufgeben kann. Das Glück, das Leben, wie es sein müsste, wie es sein könnte. Mir bitte was Leichtes, mir bitte was Schönes. Oh, ich nehme Forelle. Und du? Sie hat sanfte, braune Augen, eine schöne, ruhige Stirn. Und nein, sie kann nicht begreifen, was ihr immer, sie weiß nicht, wie dazwischen kommt. Ich hatte ihr alles zerstört. Alles. Dieses voluminöse Alles, wenn es sich darum handelt, zu Abend zu essen. Bitte was alles? Das Leben, das Glück. Das Leben, sie wälzt es herum, sie wälzt das auf mich zu und ich muss hineinstechen. Muss. Und plötzlich, ich kenne das, als habe sie Herzschmerzen, müsse sich festhalten, als sei etwas da, das sie mörderisch, da, auf dieser Stelle ganz zusammenpresst, hält sie an und gibt auf. Und einen kurzen Augenblick bin ich sehr befriedigt von der Genauigkeit meiner Reaktion. Sie ist still. Sie ist von mir abgefallen. Ein entleertes Gesicht. Still und verschwommen wie unter Wasser. Wie unter Eis. Aber sie wird wieder hochkommen und nach einer Öffnung tasten. Was ist es? Sag es. Was habe ich falsch gemacht? Sucht und sucht und ich kann nicht wegsehen. Muss jetzt sagen, dass es nichts war oder eine Dummheit war. Irgendetwas. Aber genug, dass sie Mut fasst, sich erholt, ein Lächeln versucht. Und da ist es wieder. Das Leben, wie es sein könnte. Mit sanften, braunen, unbelehrbaren Augen. Offenbar habe ich nie begriffen, dass es nur eine Alternative gibt. Schluss machen oder weitermachen. Es treffen, niederstrecken mit einem Schlag oder weiter in der kreisenden Spirale. Weiter in dieser verzweifelten Umarmung die Hand spüren, die an meiner Schulter reißt. Was ist es? Sag es mir jetzt, was ist es? Weitermachen. Die Gefangenen. Weiter in diesem Kreis.
Was ist es? Sag es mir doch. Was ist es?
Ein Missverständnis. Ein Abend, eine Nacht mit der beliebten, der unermüdlichen Missverständnis.
Ich begreife nicht, dass du es zerstören musst.
Mit Missvergnügen. Mit Missstimmung.
Bitte, sag mir etwas Wirkliches. Sag mir, was es ist.
Einsteigen und die Türen schließen.
Und weshalb ich hier bin? Weshalb ist alles, wie es ist? Kann es sich nicht ändern? Es könnte doch anders sein. Warum willst du es nicht? Sag es mir. Warum muss alles kaputt gehen? Ich begreife es nicht.
Missverhältnis. Missverständnis. Missgriff.
Ich habe vergessen, für morgen einzukaufen. Das Brot reicht nicht und Tee ist auch keiner mehr da. Er kann irgendwo essen gehen.
Diese 250 Mark muss ich ihr zurückgeben. Unbedingt, das ist meine Sache.
Ich muss irgendeinen Weg finden. Schlimm genug, dass sie es jetzt schon selbst bezahlt.
Er kann in dem Lokal an der Ecke zu Abend essen. Oder zwei Straßen weiter, wie heißt das doch? Dings da, wo ich einmal Bier geholt habe.
Ich werde wieder zu mir kommen und arbeiten. Ich werde endlich wieder arbeiten können. Ein Zimmer mit Büchern und eine Kanne Tee. Endlich bei sich selbst sein.
Komisch, Barbara hatte nie Freunde, sie war langweilig, sie sprach nicht an, sie konnte sich nicht unterhalten. Wenn wir Besuch bekamen, war es meinetwegen. Ich dachte immer, ich würde Glück haben.
Ob Leo in den Vorlesungen sitzt? Leo, der den Verdacht hat, dass wir alle gar nicht existieren? Muss jetzt 18. Semester sein.
Der Tag, an dem der Regen kommt, oder wenn der Tag kommt, an dem der Regen fällt, ein Chanson. Wir hörten es durch das offene Fenster, wir tanzten ein paar Schritte am Fenster.
Was mich zuerst für sie einnahm, war diese Unterscheidung, die sie macht. Ich möchte gerne leben. Aber nicht weiterleben. Ich bin in sie hineingelaufen wie in eine offene Tür.
Nichts. Das ist nichts. Ein Wasserzeichen in der Luft. Zeit, die vergeht.
Dieser sanfte Idiot. Möglicherweise existieren wir gar nicht. Aber unter Freunden, Leo, so viel ist richtig. Lass es dir gut gehen und biete keine Rechtfertigung für dein Dasein an. Heinz wird auch noch da sein und Beate wird noch da sein und der Charme ihrer Redensarten. Sag mal, bin ich Plemplem?
Ich habe gedacht, dass du jemand Wirkliches bist.
Soll ich noch Blumen besorgen? Oder ist das unpassend? Blumen. Ach was, Finessen. Ich bin ihr dankbar und stell Blumen ans Bett. Aber sie müsste doch längst zurück sein. Sie müsste längst. Sie müsste seit einer Stunde zurück sein. Ich verstehe das nicht. Ich sehe den Grund nicht. Sie kommt jetzt. Sofort. Es passiert keine Gemeinheit. Jetzt kommt sie sofort. Auf jeden Fall. Jetzt ist sie auf dem Rückweg. Blass und zittrig vielleicht. Aber sie sitzt im Taxi. Sie hat es hinter sich. Ja. Gleich wird sie hier liegen. Da unter der Decke, zur Wand gedreht. So liegt sie immer da, weil das Licht vom Fenster sie stört. Wenn sie nicht schlafen kann, versucht sie im Krakele der Tapete, Gesichter zu erkennen. Die Hausgeister, wie sie einmal sagte. Siehst du? Unsere Hausgeister. Und plötzlich flüsternd, dicht an meinem Ohr. Die Zeugen. Quecksilberner Guss, Gesichter die ganze Wand hoch. Lippen an einem zundrigen Ohr. Flüsternd, stammelnd, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Wir waren nur zwei Verrückte. Pack hier, pack dort. Genau und mörderisch vor den Gesichtern an der Wand. Die Zeugen! Aber sie wusste damals noch nichts. Kein Gedanke, das ist Monate her. Sie hatte keine Ahnung, wie sie einmal hier liegen würde. Ein kleiner Hügel unter der Decke. Was denn? Was denn? So sieht es immer aus. Ein Hügel unter der Decke. Wie denn sonst? Und ich brauche ja auch nicht gerade hier zu sitzen und hinzustarren. Sie schläft und erholt sich.
Und ich werde mir klar machen, dass ich frei bin. Und ein Stück in die Stadt gehen. Nirgendwohin. Nur so lange, bis diese Gasblase in meinem Schädel leer ist. Bis ich mit vollkommen leerem Kopf vor Miss Connie Shooter stehe. Schöne Tuba-Bläserin der Midnight Follies. Gegenwärtig sichtbar auf allen Litfaßsäulen. Mein Kopf geht in deine Posaune. Blas ihn fort. Auf deinem tiefsten Ton aus deiner kolossalen Brust fort. Ich hab keine Sorgen mehr. Ich hab den tiefsten Ton der Welt gehört. Schrumm, mein Schäfchen. Mir kann keiner was erzählen. Ich frag nicht wie Beate, ob ich Plemplem bin. Und nicht wie Leo, ob ich existiere. Ich habe den dicksten Ton der Welt gehört. Ein Schwamm, weißt du? Schrumm auf die Gesichter an der Wand. Schrumm auf die Zeugen. Schrumm, niemand liebt dich so. Schrumm auf was Leichtes, was Schönes und wie es sein könnte und wie es sein sollte. Schrumm, heute wird gefegt und ich habe keine Sorgen mehr. Ich bin hinter den Augen so weiß, das glauben sie gar nicht. Endlich, endlich, sie soll jetzt kommen. Jetzt. Jetzt. Sie soll jetzt kommen. Ich kann nicht mehr warten. Du hast 250 Mark bekommen. Bar in deine Pfoten. Was gibt es jetzt noch für Schwierigkeiten? Ich hatte gesagt, dass es harmlos ist. Und da hatte ich recht. Schon recht. Der weiß ja Bescheid. Dessen Pfoten kennen sich aus. Die kommen fest und genau zur Sache. Und sie wird nichts spüren. Ihr Gesicht ist still wie unter Wasser. Wie unter Eis. Es passiert nichts. Kann ja gar nicht. Genauso gut kann sie mit dem Taxi verunglücken. Statistisch gesehen. Kolossal witzig, was man statistisch sehen kann. Die schleppen was auf die Couch. Ein Hügel unter der Decke. Der bewegt sich nicht. Zwei Figuren um eine Ledercouch. Er stemmt den Kopf hoch. Ein ganz entleertes Gesicht. Fertig. Fertig ausgeräumt. Die ist fertig. Aus dem Weg geräumt. Fertig, fertig. Und der verbirgt seine Pfoten. Und sieht nach nichts aus. Aber das hilft dir nichts. Und das ist meine Garantie. Du hast es getan, nicht ich. Du stehst da, nicht ich. Denn wo ist sie jetzt? Hier bei mir ist sie nicht. Hier ist sie nicht.
Du kommst durch den Flur. Da in der Tür, da ist dein Gesicht. Ich erkenne dich nicht. Du erkennst mich nicht. Hm. Sag doch etwas, sag guten Tag. Guten Tag, da bin ich.
Ich und du, Müllers Kuh, ich und du, Müllers Kuh,
warum
ich und du,
Müllers Kuh. Warum entstellst du mich und verbirgst deine Hände?
Ich habe nichts an den Händen! Ich muss fit sein. Ich sehe jetzt nicht weiter als bis zur Tür. Ich muss fit sein. Bitte? Hier bin ich. Der Mann, der die Blumen kauft. Blumen für jeden Fall, für alles, was der Fall ist. Man braucht nicht viel von sich zu halten, um jeden Morgen wieder aufzustehen. Wenn sie aus dem Dienstheim kam, wenn sie wusste, dass ich in ihrem Zimmer wartete, schellte sie dreimal, bevor sie die Treppe hinauflief. Dreimal, heftig und schnell. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich weiß, ich habe dich gesehen. Brennend. Da oben an der Wand wird der Klöppel rasen. Der Augenblick. Der Anprall. Ein Klingelzeichen in meinem Kopf. Aber das kommt ganz langsam. Das kommt immer zu. Das ist immer zu im Gang. Das kommt murmelnd durch die Gänge. Das muss ich durchtasten, um mich zu finden. Hier. Nur immer zu. Ich bin hier. Hier. Ich will es haben. Ich schreie danach. Hier. Komm, die Minute der Wahrheit. Ich presse es da an die Wand. Ach. Jetzt still. So oder so wird es sein. Tatsachen, die man zugibt, sitzen wie tot an ihrem Fleck. Prüfen Sie Ihr Gesicht. Im vollkommenen Gesicht sollen die Augen genau um die Breite eines Auges auseinanderstehen. Hilde. Verzeihe, ich habe nichts gehört. Hast du geschellt?
Nein.
Komm, leg dich sofort hin hier, ohne ein Wort zu sagen. Soll ich dir irgendetwas geben?
Ist noch Tee da?
Ja, Moment, aber leg dich gleich hin, der Tee ist kalt.
Nur einen Schluck, bitte.
Warum legst du dich nicht hin? Das ist unvernünftig. Hör mal, hat er nicht gesagt, dass ich irgendetwas für dich besorgen soll?
Er war gar nicht da.
Bitte?
Ich bin umsonst hingefahren, er war nicht da.
Du brauchst nicht anzunehmen, dass ich kapiere, was du mir da erzählst. Was hast du denn? Ich habe doch nur gesagt, dass ich es nicht verstehe. Du warst 3,5 Stunden fort.
Ich kann nicht mehr.
Warte mal, ich komme schon dahinter. Du warst 3,5 Stunden fort, aber er war nicht da. Er hat also vergessen, dass er dich bestellt hatte? Und nach 3,5 Stunden kommst du endlich...
Er musste fort und ließ mir sagen, dass ich warten solle.
Ah ja, und du hast das nicht ausgehalten. Du hast gewartet und dann bist du fortgerannt.
Nein.
Ich verstehe es.
Er hat angerufen, dass ich nicht länger auf ihn warten solle.
Und jetzt?
Ich soll wiederkommen. Morgen um 3.
Entschuldige, du auch?
Nein, danke.
Noch mehr Tee?
Nein, danke.
Es ist noch gut eine Tasse drin. Morgen um 3. Sagst du?
Ja.
Wir müssen hier weg. Das ist das Erste. Komm. Keine Minute länger. Wir gehen in die Stadt.
Wo willst du hin?
In die Stadt, ins Kino. Es wird irgendeinen Film geben, den wir uns anschauen können. Was ist denn? Was hast du denn? Es sind jetzt noch 20 Stunden. Sollen wir vielleicht hier sitzen bleiben und uns anstarren?
Ich möchte wissen, wer du bist.
Ja, nimm jetzt deine Jacke. Es wird vielleicht kalt heute Nacht.
Schickst du mich zum zweiten Mal dorthin?
Ich kann nicht mehr darüber sprechen. Begreifst du das nicht? Wenn du jetzt vernünftig bist, wenn wir jetzt hier rauskommen...
Was dann?
Bitte nimm deine Jacke, es ist alles besprochen und jede Minute ist zu viel.
Du hast recht.
Was heißt das? Warum starrst du mich so an?
Vielleicht sehe ich jetzt, wer du bist.
Wir brachten das Hörspiel »Der Minotaurus« von Dieter Wellershoff. Es sprachen Julia Costa und Hans Quest. Musik Enno Dugend. Ton und Schnitt Walter Jost und Helga Müller. Regie Friedhelm Ortmann.
Das war eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1960.